Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Podcasts. 10. Folge. Ein kleines Jubiläum haben wir heute. Und dazu sind wir wieder quasi in unserer Startbesetzung. Ich unterhalte mich heute mit Dagmar über das Thema Verbandsarbeit und warum diese eigentlich so wichtig ist für unseren Beruf. Wir starten die Folge wie gewohnt mit unserem Einstieg, indem wir klären, wie es uns geht, und widmen uns dann im Deep Dive dem Thema Verbandsarbeit. Im Ausblick schauen wir dann auf die Zeit bis zur nächsten Folge. Und damit starten wir jetzt unsere 10. kleine Jubiläumsfolge. Hallo Dagmar.
Hi Hanna.
Wie geht's dir heute?
Ganz gut. Ich habe eine sehr volle Woche und einen sehr vollen Tag, darum bin ich früh aufgestanden, heute Morgen schon gelaufen und stehe jetzt hier gut gelaunt mit dir. Also wir nehmen morgens auf und freue mich auf das Thema und auch auf unseren Podcast. Und Jubiläen sind toll. Schön, wir bleiben dran. Und selbst, was ist los bei dir?
Ja, mir geht's auch gut. Ich bin heute auch schon früh aufgestanden, bin heute in der Geschäftsstelle, weil ich heute Nachmittag auch noch ein Interview für den Podcast für Oktober aufnehme. Da könnt ihr gespannt sein, das wird mit Sicherheit super, super spannend. Und genau, widme mich ansonsten viel gerade dem Thema TBL-Kongress 2026, weil der Call ist letzte Woche online gegangen und da sind wir jetzt gerade natürlich in der Bewerbung. Also wenn du einen Beitrag hast, wo du sagst, boah, das könnte ich beim DBL-Kongress vorstellen, dann ab auf die Website.
Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich finde, der Kongress, der war doch gerade erst. Ne? Ich habe gerade gefühlt meinen Koffer ausgepackt. Also real natürlich schon länger, aber so in Teilen ist es irgendwie noch gar nicht so lange her und wir sind schon am nächsten dran. Und bis dahin passiert noch so viel, ne? Das war ja auch der Grund, warum ich heute so früh aufgestanden bin und warum die Woche so voll ist. Jetzt fährt so richtig der berufspolitische Herbst hoch. Draußen ist offiziell Sommer, aber berufspolitisch und überhaupt politisch hat der Herbst begonnen und da ist einfach viele Veranstaltungen, viele Gespräche und die müssen gut vorbereitet sein. Kontaktpflege ist wichtig und genau, das passiert so dazwischen und ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und damit sind wir aber auch direkt beim Thema Interessenvertretung.
Genau, wir wollen uns erstmal anschauen, warum gibt es eigentlich Verbände und Interessenvertretung? Also warum macht das der Staat eigentlich nicht von alleine?
Oh, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich bin ganz froh, dass der Staat das nicht von alleine macht, weil Staaten, in denen es keine Interessenvertretung und kein Lobbying, also die Vertretung einzelner Partikularinteressen aus der Gesellschaft gibt, das sind üblicherweise autokratische oder diktatorische Staaten. Ne? Also wo sich die verschiedenen Interessen nicht selber vertreten dürfen, das ist ein Problem und das ist ein Merkmal einer Demokratie, dass es eben natürlich multiple Interessen gibt und die sich auch sichtbar, also dass die sichtbar werden dürfen und auch für sich einstehen dürfen. Also das ist voll das Privileg und Merkmal einer Demokratie und ruft natürlich auch ein bisschen in Verantwortung. Ne? Also sowas geschieht nicht irgendwie von alleine dann eben diese Interessenvertretung, sondern wer Interessen hat, der möge sie mitteilen. Und das war unseren Gründern und Gründerinnen auch super wichtig. Und spätestens dann, wenn man irgendwie weiß, okay, das ist im Grundgesetz verankert, so wie es ja bei uns ist, dann kann man davon ausgehen, das hat was mit Demokratie zu tun und das ist ein Privileg, das ist richtig wichtig. Ne? Also wenn wir im Grundgesetz in Artikel 9 schauen, da ist es verankert, dass wir das dürfen, dass uns das niemand verbieten darf, sozusagen auch diese Vertretung von Interessen von Berufsgruppen. Und das ist ein Privileg und auch echt Verantwortung. Ne? Das macht keiner für uns und dürfte man feiern, weil es eben gerade deutlich macht, Demokratie. Wir alle sind mitverantwortlich.
Okay, jetzt wissen wir, warum wir das dürfen. Und wir wollen ja auch mal gucken, warum ist das eigentlich wichtig für unseren Beruf? Und ich habe mir gedacht, wir drehen das mal rum. Also, was würde eigentlich passieren, wenn es eben in der Logopädie keine Verbände gäbe?
Ja, dann würden unsere Interessen weniger vertreten. Also man kann natürlich irgendwie davon ausgehen, dass Politiker und Politikerinnen von ganz alleine Verantwortung übernehmen und erkennen, dies ist wichtig. Ne? Also in so einer Idealvorstellung könnte man irgendwie davon ausgehen, das ist aber ziemlich unreal. Also, ne, sondern Politiker und Politikerinnen sind darauf angewiesen, dass sie von den Problemen, den Situationen, auch den Ressourcen, den Mehrwerten für die Gesellschaft erfahren, dass sie mit Experten Kontakt haben, sich beraten lassen und dementsprechend eben danach Gesellschaft und Gesetze, die ja so auch natürlich die gesellschaftlichen Strukturen, wenn auch immer ein bisschen nachträglich, abbilden. Ja, also das ist super wichtig, das geschieht nicht von alleine, in Einzelfällen ganz bestimmt mal. Aber im Wesentlichen gilt es daran, diese Interessen zu kommunizieren. Das ist, finde ich, auch ein schönes Synonym, auch für Interessenvertretung. Dieses Wort Interessenkommunikation, weil daran eben deutlich wird, das ist ein komplexer Prozess und es sind mehrere Parteien sozusagen verantwortlich, auch die Betroffenen, in dem Fall wir.
Okay, das heißt, man müsste sich quasi darauf verlassen, dass die Politiker uns und unsere Interessen vertreten, aber man könnte eben auch Pech haben, dass man eben da Personen sitzen hat, die sagen, Logopädie total unwichtig, beachten wir einfach gar nicht, oder?
Genau, oder die einfach da noch nie von gehört haben. Es gibt ja Menschen, in deren Umfeld wurde noch nie jemand logopädisch versorgt und die haben dann eben keine Ahnung. Die haben irgendwie veraltete Bilder, was Logopädie ist oder noch nie davon gehört. Und was ich nicht weiß, das kann ich natürlich auch wenig vertreten, ne? So, oder weiterentwickeln. Und darum diese Aufgabe auch eben an die Experten. Da baut ja auch dieses Prinzip Selbstverwaltung drauf auf, da hatten wir mal eine Podcast-Folge zu, dass eben Experten, in dem Fall wir, erzählen, welche Ressourcen bieten wir der Gesellschaft und welche Rahmenbedingungen brauchen wir, damit wir unsere Ressourcen, also meinetwegen logopädische Diagnostik und Therapie und Beratung, aber auch Forschung, ja, in die Gesellschaft tragen können und eben diese Ressourcen nicht nur anbieten, sondern auch umsetzen können. Und da sind wir halt bei verschiedenen Themen, die Interessenvertretung machen. Das eine eben diese Öffentlichkeitsarbeit, die Gesellschaft informieren, was es gibt, aber natürlich auch politisch Einfluss nehmen, zum Beispiel eben auf die Gestaltung logopädischer Leistungen. Also, und die wiederum setzen sich ja zusammen aus meinetwegen gesetzlichen Rahmenbedingungen und danach den vertraglichen Rahmenbedingungen, die wir gestalten.
Ja, jetzt wo du gerade vertragliche Rahmenbedingungen sagst, da gehört ja auch die Vergütung mit dazu. Das heißt, wenn wir jetzt keine Verbände hätten, wie würde denn dann die Vergütung für Logopädinnen und Logopäden aussehen?
Ja, wenn und wäre und hätte, ist voll schwierig natürlich. Das ist so, ja, das kann man wahrscheinlich gar nicht so sagen. Aber denk mal, wir hatten ja lange Jahre, über ein Jahrzehnt, die Anbindung an die Grundlohnsumme. Ja, also die älteren Kollegen werden sich erinnern, das war furchtbar, weil im Grunde über eine gesetzliche Regelung festgehalten war, höher sollt ihr nicht verhandeln. Ne? Also dass die Krankenkassen hier auch gedeckelt waren quasi in ihrer Ausgabensteigerung in einem bestimmten Bereich. Und das hat sich massiv auf uns ausgewirkt in der Vergütung, dass es diese gesetzliche Regelung gab. Und das war natürlich ein Anliegen unseres Verbandes und auch anderer Verbände, unter anderem eben auch der anderen Heilmittel, diese Anbindung, die gesetzlich geregelt war, abzuschaffen. Also dass hier eine Gesetzesänderung stattfindet. Und die hat stattgefunden. Und auf einmal waren eben besser Vergütungsverhandlungen möglich, die über diese Grundlohnsummenanbindung hinausgingen. Also das ist eine Regelung, wo halt sehr deutlich wird, da hängt die Vergütung mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen zusammen. Die werden durch die Interessenvertretung beeinflusst. Und die Vergütungsverhandlungen führen ja auch wir. Also, ne, wer soll das sonst machen? Das ist richtig wichtig, dass es da starke Interessenvertretungen gibt. Das kann der Einzelne gar nicht.
Ja, wir wirken da also so ein bisschen so als Kollektivvertragspartner, oder?
Ja, Kollektiv, ich glaube, das ist ein bisschen mehr so eine Begrifflichkeit aus dem Tarifrecht. So ist es natürlich auch nicht. Aber wir gemeinsam, also diese vier maßgeblichen Verbände, da haben wir ja auch in mehreren Folgen schon von berichtet. Aktuell gibt es vier maßgebliche Verbände in der Logopädie, den DBL, den DBS, den DBA und Logo Deutschland. Und die verhandeln eben gemeinsam mit dem GKV-Spitzenverband den Versorgungsvertrag und eben auch die Vergütungsvereinbarungen, die dazugehören. Dahinter aber steht natürlich höheres Recht. Also zum Beispiel eben, dass überhaupt auf Bundesebene verhandelt wird. Das ist ja noch gar nicht so lange so. Und das hat einen großen Unterschied für uns gemacht, dass wir uns hier eben besser fokussieren können auf diese bundesweiten Vertragsverhandlungen und nicht mehr diese kleinen Verhandlungen haben und damit natürlich auch ja, besser ausgestattet und vorbereitet und abgesprochen miteinander in dieser Verbändegruppe in die Verhandlungen gehen können. Also kollektiv finde ich schwierig, aber in der Realität ist es natürlich so, weil dieser Vertrag eben für alle Praxen in der ambulanten Versorgung, die in der gesetzlichen Krankenversicherung tätig sein wollen, sozusagen also Leistungen für die gesetzliche Krankenversicherung abrechnen wollen, für die ist er bindend.
Jetzt haben wir so über das Thema Vergütung gesprochen, das ist ja auch irgendwie so das, was jedem so ein bisschen unter den Fingern brennt und was man, glaube ich, als erstes mit einem Verband und mit Verbandsarbeit in Verbindung bringt. Aber Verbandsarbeit ist ja nicht nur Vergütungsverhandlungen. Was machen wir denn noch als Verband, was eben für unsere Berufsgruppe total wichtig ist?
Also Vergütung ist super wichtig, ne? Weil, also ganz ehrlich, ich mache einen Beruf, weil ich ihn gerne machen möchte. Ich wende mich dieser Tätigkeit zu, weil ich sie sinnstiftend finde und wertvoll für die Gesellschaft und sie mir Freude bereitet und so. Aber ich mache sie natürlich auch, weil ich davon meine Brötchen finanziere und meine Altersvorsorge und meine Familie finanzieren möchte. Und darum ist das Thema Vergütung total wichtig und finde es auch richtig wertvoll, dass es einen hohen Stellenwert hat, auch in unseren Gesprächen oder auch hier im Podcast. Was ich aber schade finde, ist, wenn Vergütung auf die sozusagen auf eine Zahl reduziert wird. Ne? Also mir persönlich liegt es, wenn wir sagen, okay, die Vergütung ist Teil der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, weil diese Rahmenbedingungen sich natürlich massiv auf meinetwegen meine Einnahmen auswirken. Also zum Beispiel, wenn ich flexibler mit Ausfallsituationen umgehen darf. Also wir haben ja seit einigen Jahren, seit wir diesen bundesweiten Versorgungsvertrag haben, die Möglichkeit, auch telefonische Beratung in Einzelfällen durchzuführen. Also wenn wir beispielsweise mit Kindern arbeiten, ist es ja ganz klar, dass wir auch mal die Eltern einbeziehen. Und das ist natürlich auch zum Beispiel eine gute Möglichkeit, mal so einzelne Ausfallstunden, die auftreten würden oder könnten, wenn es Sinn macht, so aufzufangen, dass dann eben, wenn das Kind krank ist, stattdessen eine Beratung stattfindet. Oder wenn die Eltern nicht mobil sind, dass wir dann eben telemedizinische Leistungen erbringen können. Also dass wir trotzdem unsere therapeutische Leistung erbringen dürfen und wir diesen Ausfall nicht haben von Einnahmen. Das war früher schwieriger und hier gibt es eben mittlerweile mehr Möglichkeiten. Oder auch, dass es mehr Leistungspositionen gibt. Ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass wir so wenige Leistungspositionen haben. Also, dass wir häufig immer noch in Zeit abrechnen und nicht in einzelnen Leistungen, die wir ja nebenher so mal eben aus dem Ärmel schütteln. Also auch im Rahmen von Beratung oder im Umgang mit Apps. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und damit auf die Vergütung. Ja, also das war, glaube ich, so, das ist so ein Thema, was mir wichtig ist beim Thema Interessenvertretung, dass man halt Vergütung etwas weiter sieht, auch diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, und die werden durch uns gestaltet, die werden verhandelt im Versorgungsvertrag, aber auch gesetzlich oder durch Mitarbeit und Expertise, die wir eingeben an den GBA zur Gestaltung der Heilmittelrichtlinie, weil dort ja auch viele Regelungen sind. Und ich habe ja vorhin kurz erzählt über dieses Thema Artikel 9 im Grundgesetz und Interessenvertretung. Das ist natürlich, man kann das auch als Lobbying verstehen. Ne? Also wir sind im Grunde Lobbyist, natürlich der Guten. Das finde ich schon eine richtig wertvolle und wichtige Aufgabe, die, glaube ich, häufig auch unterschätzt wird, wie viel Aufwand das ist. Ne? Weil das ist viel Kontaktpflege und natürlich Wissen und Anteilnahme an politischen Prozessen eben bevor die Gesetze da sind oder man stupst sie überhaupt erst an. Das ist ein sehr wichtiger Part, ne? Also neben diesem Verhandlungspart, dieser lobbyistische Anteil, den wir Verbände ausüben und dann aber auch die Weiterentwicklung der Berufsgruppe, also zum Beispiel ethische Rahmenbedingungen. Wir haben ja ein Verbandsleitbild zum Beispiel, aber wir geben natürlich auch Handlungsempfehlungen als Verband, was wir für eine Erwartung haben, wie unsere KollegInnen sich verhalten. Da sind wir in Deutschland noch relativ dünn ausgestattet zum Thema Ethik in der Logopädie, aber grundsätzlich ist es ein Aufgabenfeld, an dem wir eben auch mitarbeiten und mitdenken.
Ja, total spannend. Ich glaube, das ist echt so ein Bereich, den viele einfach auch gar nicht auf dem Schirm haben. Also A, dass wir das machen, aber B, auch, dass es natürlich wichtig ist, damit wir eben auch irgendwie eine Einheitlichkeit haben und eben so ein Leitbild, ja, wie wir halt handeln in der Praxis, finde ich total wichtig.
Ja, und überhaupt so Standards setzen. Standards in der Ausbildung, das ist ja ein sehr großes Thema von uns, dass wir uns für alle in der Logopädie tätigen, ein einheitliches, hochschulisches Berufsgesetz wünschen, aber auch Standards in der Tätigkeit, also in der Diagnostik oder auch in der Therapie, Standards in der Weiterbildung. Na, also, dass wir halt Anforderungen formulieren, aber uns auch positionieren, was wir als passend empfinden für unsere Berufsgruppe. Und da orientieren wir uns natürlich an dem, was in unserer Mitgliedschaft, in unserer Berufsgruppe entsteht, aber begleiten eben genau auch solche Prozesse in der Weiterentwicklung, weil irgendjemand muss bei sowas eben auch ordnend eingreifen und das tun dann eben auch Verbände, das begleiten oder eben die sozusagen dieses operative Geschäft von Entwicklungen, von Projekten umsetzen und sicherstellen. Und das finde ich total wertvoll. Wir haben 2014, glaube ich, mal dieses Kompetenzprofil herausgegeben, das immer noch auf der Website zu finden ist, wo wir zum Beispiel festgehalten haben, welche Standards haben wir für die Ausbildung, sodass wir eben danach gut ausgestattet sind in der Tätigkeit. Und das ist ein Standardwerk geworden und richtig wichtig, auch für junge Kolleginnen, aber manchmal auch für Ältere, um sich zu orientieren, was ist eigentlich unser Anspruch. Und das gefällt mir richtig gut, da bin ich auch gerne Teil von und lädt so einen mitzumachen, oder?
Ja, total. Wo wir jetzt so beim Thema Mitmachen sind, was würdest du so sagen, ist so für dich persönlich, jetzt mal unabhängig davon, dass du Präsidentin bist, so der Mehrwert deiner Mitgliedschaft im DBL?
Voll vielfältig. Und das hat sich sehr verändert. Ich bin Mitglied geworden, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich mich selbstständig machen wollte. Und da war ich eben schon eine Weile tätig und hatte natürlich auch Praxen kennengelernt. Aber so unternehmerisch, ja, habe ich mich irgendwie doch auch sehr alleine gefühlt. Und ich wollte jemanden haben und auch eine Community haben, also irgendwie eine Gemeinschaft, in der man sich austauscht und ein Ratgeber. Also das waren so meine zwei Hauptsehnsüchte sozusagen, die ich hatte. Ne? Eine Community, in der man sich ermutigt und informiert und in der man natürlich auch sich orientieren kann und dazulernt oder eben sieht, wie haben es andere gemacht. Und dann auch ein Ratgeber zu verschiedenen Themen. Ne? Und da ist natürlich ein Verband super, weil die ein Team haben aus verschiedenen Experten, also zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, zum Thema Recht, aber auch eben Materialien anbieten, sodass man dort eben Menschen trifft, die einem entweder mal juristischen Rat geben oder eben kollegialen Rat. Und mit dieser Erwartung bin ich in den Verband gekommen. Das war für mich total wichtig, um eben nicht so alleine zu sein und Fragen beantwortet zu bekommen. Das ist voll aufgegangen. Also bis heute zieht sich das so durch, dass ich was so, ja, Karriereplanung, ne, das ist bei uns nicht so gebräuchlich, dieses Wort, aber so berufliche Entwicklung, persönliche und auch fachliche Entwicklung, da hat man einfach so viele Vorbilder und auch Kontaktpersonen im Verein. Das ist voll die Ressource und die liebe ich bis heute. Und dann natürlich je nachdem, also als ich mich dann orientiert habe, ich habe ja dann im Rahmen meiner Praxisinhaberinnen-Tätigkeit begonnen, in Hildesheim den Bachelor zu machen. Und dann war es natürlich total toll für mich, mit Leuten Kontakt zu haben, die schon Erfahrung hatten. Wie studiert man berufsbegleitend? Und wo überhaupt? Also welche Studiengänge sind für mich geeignet und schaffbar? Und welche Schwerpunkte haben die vielleicht? Und da konnte ich mich auch im Verein zu austauschen. Das war auch toll. Ja, und dann natürlich berufspolitisch. Dieses Erleben von Selbstwirksamkeit, dass wir halt mitgestalten können. Und auch wenn es häufig deutlich langsamer geht, als wir es uns so wünschen oder vorstellen. Da ist, glaube ich, heute mein persönlicher Schwerpunkt sozusagen, ne? Also wo eine Sehnsucht erfüllt wird, nämlich dieses Mitgestalten, Selbstwirksamkeit und die Rahmenbedingungen, die uns da lange vorgeworfen wurden, sozusagen, nicht mehr einfach nur ertragen, sondern mitverändern. Das ist cool. Du bist ja selber auch Mitglied. Warum hast du dich denn entschieden? Und was hast du denn erlebt, ne? Also was für dich wertvoll ist?
Genau, also ich bin ja auch im Studium schon Mitglied geworden und ja, bei mir ist das ähnlich, also wie du gesagt hast, ne, also so das, wo einen der Verband unterstützt oder wo man eben da Hilfe bekommen kann, das ist über die Zeit irgendwie so unterschiedlich. Also bei mir war es am Anfang wirklich der Zugang zu Fachliteratur übers Forum Logopädie, über die Website. Natürlich auch irgendwie diese, also dass der DBL in Leitlinien mitarbeitet, die ich natürlich auch hinzugezogen habe für die Therapieplanung. Dann, als ich in die Lehre gegangen bin, also damals gab es ja noch diese Website Evidence mit der Lernplattform, die ich dann gerne genutzt habe im Unterricht, dann habe ich mich mal eine ganz kurze Zeit an einer freiberuflichen Tätigkeit versucht. Da habe ich dann auch die Rechtsberatung genutzt. Also es sind so viele kleine Tools, die einem irgendwie weiterhelfen. Also was heißt kleine Tools? Also für einen persönlich denkt man erstmal, es ist irgendwie klein, aber es hilft einem auch total weiter und da steckt natürlich auch viel hinter im Verband. Ja, und dann eben natürlich für mich ein Highlight war dann der Luise Springer Forschungspreis, wodurch mich der Verband eben dann auch in meiner Forschungsarbeit unterstützt hat und wo ich dann auch echt diese Kongressluft schnuppern konnte, dadurch, dass dann eben das auch auf dem Kongress vorgestellt wurde. Und da bin ich, also darüber bin ich dann quasi auch zum Kongress gekommen. Also vorher war ich noch nicht auf dem Kongress, weil ich eben auch noch nicht so viel gearbeitet hat und das für mich in dem Fall noch nicht als Fortbildungsplattform quasi gesehen hatte, aber damit bin ich dann eben auch zum Kongress gekommen. Genau, und so hat mich der Verband über die Jahre eben auch unterstützt in unterschiedlichen beruflichen Situationen, auch in unterschiedlichen Anforderungen.
Ja, Kongress und Forschungspreis, das ist natürlich auch echt eine fette Nummer, ne? Da muss man allerdings ganz schön in Vorleistung gehen, damit man dann vielleicht das Glück hat, diesen Forschungspreis zu bekommen.
Ja, ich war ja auch nicht Mitglied, um den Forschungspreis zu bekommen, sondern hatte eben Glück, dass ich als Mitglied den Forschungspreis bekommen habe, genau.
Ja, das wäre auch hoch gepokert. Ja, Kongressluft schnuppern, das war natürlich bei mir auch so, ne? Ich war dann irgendwie einmal relativ am Anfang auf dem Kongress und hatte mich da mit einer Kollegin verabredet, mit der ich die Ausbildung gemacht hatte und ich war dann total angefixt. Ich glaube, das kann man nicht so richtig irgendwie, das muss man mal so gespürt haben. Ne, die Community und das irgendwie erlebt haben und dabei gewesen zu sein. Und danach war ich, also bis auf einmal, da konnte ich irgendwie nicht, da war ich krank. Sonst war ich auf jedem Kongress und braucht das, ist vielleicht ein bisschen hoch gegriffen, ne? Aber ich habe so das Gefühl, es würde mir sehr viel entgehen, gerade auch von diesen Begegnungen, von denen man, ne, also mit Menschen, von denen man sonst eben nur Fachliteratur entweder im Schrank stehen hat oder irgendwo digital gelesen hat und dann trifft man die da und kann Fragen stellen oder erlebt so fachliche Diskussionen. Das ist natürlich ein besonderer Spaß, wenn, also für die Zuschauenden, wenn so Methodenstreits da wissenschaftlich fundiert stattfinden, ne, und auch so wirklich mal Kolleginnen wirklich auch sich positionieren zu unterschiedlichen Herangehensweisen und diese Wissenschaftskommunikation zu erleben, das macht auch viel Spaß, muss ich sagen. Und genau, ja, fühle ich, dass du da Appetit drauf bekommen hast, öfter mal dabei zu sein.
Ja, macht auf jeden Fall jedes Jahr Spaß und ich freue mich auch jetzt schon auf Weimar im nächsten Jahr. Ein Thema, was wir im Bereich Interessenvertretung jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Hast du da ein Beispiel, wie eben die Interessenvertretung die Öffentlichkeitsarbeit vorantreiben kann?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, ich finde dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit, das greift natürlich mit diesem Lobbying sozusagen Hand in Hand, weil natürlich Politiker und Politikerinnen gerne aktiv werden oder sich verantwortlich fühlen für Themen, die gesellschaftlich diskutiert, bekannt und gewünscht sind. Das ist ja auch ganz klar, ne? Weil sie sind ja verantwortlich sozusagen für ihre Wähler und Wählerinnen. Und unter anderem deswegen, aber auch damit eben Betroffene erfahren, wo sie Hilfe bekommen können, ist es wichtig, dass wir über unseren Beruf und über unsere Leistungen informieren. Ich finde, so ein sehr anfassbares Beispiel ist der Tag der Logopädie. Der wurde irgendwann quasi, hat sich der Dachverband der Europäischen Logopädischen Verbände, damals CPLOL, entschieden, diesen Tag jetzt zu begründen, und zwar an seinem Gründungsdatum. Und seitdem wird er jedes Jahr begangen, ganz kontinuierlich. Und viele Länder machen mit. Es gibt immer ein Motto, was vorgeschlagen wird. Aktuell eben auch, heute heißt der Verband ESLA. Im nächsten Jahr zum Beispiel ist das Thema KI in der Logopädie. Klar, ne, KI in aller Munde. Und das wird natürlich auch auf unsere Arbeit sich auswirken. Und über diese Kontinuität und auch diese Themen nimmt man natürlich Einfluss. Einmal, alle wenden sich quasi diesem Thema zu, aber auch die Öffentlichkeit, also zum Beispiel Presse. Ja, und nebenher macht es natürlich auch Spaß, ne? Also mir jedenfalls, sich gemeinsam einmal im Jahr vorzunehmen. So, jetzt aber informieren wir über Logopädie zu einem Thema und da können dann eben auch alle mitmachen. Also das ist nichts, was nur die Verbände machen, sondern im Grunde laden die Verbände immer zu Mitmachaktionen ein und ja, dass eben jeder sich beteiligen kann. Im nächsten Jahr, das finde ich ganz cool, fällt mir gerade ein. Wir arbeiten ja mit den Verbänden in der Schweiz und in Liechtenstein und in Österreich zusammen. Da gibt es die sogenannte Vier-Länder-Tagung. Das ist total toll, weil wir uns dann eben mit den Interessenvertretungen der anderen Länder treffen und dort eben voneinander natürlich auch lernen und uns inspirieren lassen. Und die Schweiz, also der DLV, die haben seit vielen Jahren die Routine für sich, dass immer eine kleine Projektgruppe den nächsten Tag der Logopädie vorbereitet. Also das, ne, wir haben auch schon immer Beteiligung gehabt, zum Beispiel im DBL, aber die haben jedes Jahr eine Projektgruppe, die sich dann eben überlegt, wie können wir das schön vorbereiten für die anderen inhaltlich, aber vielleicht eben auch von Aktivitäten. Und da haben wir uns inspirieren lassen und in diesem Jahr eben auch eine Projektgruppe dazu begründet. Die trifft sich übrigens heute. Also, ne, und auch nicht zum ersten Mal, sondern wir bereiten eben den Tag der Logopädie im März 2026 vor und sind da schon voll dran. Und das macht richtig Spaß, weil das halt schön ist, auch für die anderen sowas vorzubereiten und zu gestalten. Also da könnt ihr gespannt sein und dann natürlich auch mitmachen.
Ja, das ist immer irgendwie, finde ich, am allerschönsten, wenn wirklich so diese Verbandsarbeit eben so von allen, also auch von den Mitgliedern mitgestaltet wird, eben in Projekten, Arbeitskreisen und so weiter. Das ist immer total cool. Wenn wir jetzt bei den Mitgliedern sind, dann ist ja auch eine wichtige Frage in Bezug auf Verbandsarbeit eben, wie sieht das eigentlich in der Logopädie aus? Also wie viele in der Logopädie Tätigen sind denn in Berufsverbänden organisiert? Also wer macht da mit und wer sagt, nö, brauche ich nicht?
Also brauche ich nicht. Ja, das lasse ich ja gar keinem durchgehen. Ja, zu wenige. Man kann sich das sehr schön ausrechnen. Wir sind ja ungefähr 32.000 Therapeutinnen in der Logopädie aus diesen verschiedenen Ausbildungswegen, die wir ja aktuell haben. Und die sind ja auch in verschiedenen Verbänden organisiert. Und ich habe ja schon gesagt, wir sind Lobbyisten, ne? Und Lobbyisten will man natürlich nicht unbeobachtet lassen, auch wenn sie für die Sache der Guten eintreten. Und darum hat Deutschland und auch andere Länder und auch Europa Lobbyregister eingeführt. Also bei uns gibt es auch ein Lobbyregister. Da kann man eben schauen, wer tritt als Lobbyist in Erscheinung. Das sind eben unter anderem wir vier Verbände, die ich vorhin genannt habe. Und da kann man eben auch gucken, wie viele Mitglieder haben denn diese Verbände. Und wenn man das dann mal zusammenrechnet und noch dazu überlegt, okay, da sind vielleicht auch ein paar ältere Kolleginnen dabei, die gar nicht mehr tätig sind. Da sind Studierende dabei, die noch gar nicht quasi in diesen 32.000 tätigen TherapeutInnen damit erfasst sind. Dann weiß man, eigentlich sind es noch mehr. Dann gibt es ja auch noch Doppelmitgliedschaften. Ne? Also es gibt ja viele Kolleginnen, die sagen, ich finde Verbandsarbeit so wichtig und ich kann mich nicht entscheiden. Diese beiden, die finde ich großartig, meinetwegen. Und darum bin ich in diesen beiden gleich Mitglied. Ne? Also wenn man dann jedenfalls sich das so anschaut, dann sieht man, okay, im Grunde ist noch nicht mal die Hälfte organisiert. Irgendwas zwischen einem Drittel und der Hälfte. Und diese finanzieren und leisten und gestalten quasi die Interessenvertretung für die anderen zwei Drittel mit. Und oh, das finde ich richtig bitter. Also ich habe für Einzelfälle immer mal Verständnis, aber das sind zu viele Einzelfälle. Also unsere Rahmenbedingungen, auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, werden nicht besser, wenn wir nicht für sie kraftvoll eintreten können. Und wir sind da nicht gut ausgestattet. Einfach, weil wir zu wenige Kolleginnen sind, die sich organisieren. Also die diesen Organisationsgrad, ne, also so heißt dieser Begriff, wie viele sind quasi in der Interessenvertretung organisiert, den müssen wir unbedingt erhöhen, der war früher auch viel höher. Da war es viel normaler, verbannt zu sein. Das ist insgesamt eine gesellschaftliche Veränderung, die ja stattfindet. Aber sie ist echt zu unserem Nachteil. Auch gerade deswegen, weil wir ja nicht so Pflichtmitgliedschaften wie zum Beispiel die Ärzteschaft hat. Ne? Also da sind dann im Grunde 100% in den Ärztekammern organisiert und die gleichen 100% auch in den kassenärztlichen Vereinigungen, weil das einfach Pflichtmitgliedschaften sind. Und dazu gibt es noch die Fachgesellschaften und die Berufsverbände. Ne? Und da sind wir einfach echt noch nicht gut ausgestattet. Das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Das Bewusstsein muss wirklich dafür steigen, dass wir kraftvoll unsere Interessen vertreten sollten oder können sollten. Und da ist noch Luft nach oben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, damit ihr noch so ein paar Argumente habt, warum ihr eigentlich Mitglied in unserem Verband werden solltet, habe ich nochmal so drei wichtige Punkte zusammengefasst, was wir im letzten Jahr eigentlich erreicht haben für Logopädinnen und Logopäden. Zum einen ganz wichtig und das, was ja eigentlich immer alle interessiert, es gab eine Vergütungssteigerung um 5,51%. Dann ist es so, dass wir eben mitgearbeitet haben bei den Verhandlungen zur TI-Finanzierungsvereinbarung. Thema TI ist ja auch ein großes und wir haben natürlich da mitverhandelt, damit eben auch die Kosten gedeckt werden. Und zum Schluss unsere Projektgruppen. Wir haben ja eben schon mal kurz angeschnitten die Projektgruppe zum Europäischen Tag der Logopädie, aber wir haben eben auch eine Projektgruppe zum Thema TI, wir hatten eine Projektgruppe zum Thema Planetary Health. Und eben auch zur Bundestagswahl 2025, die ganz, ganz viel ausgearbeitet haben. Und ja, das ist einfach so, da wird dieses Mitmachen, dieser Mitmachverband irgendwie nochmal ganz, ganz deutlich. Und also Gruppen, ja, die bringen so viele tolle Sachen hervor, also Informationen, Produkte, Aktionen. Und das finde ich immer richtig, richtig gut.
Diese Bundestagswahl-Projektgruppe, also die sind alle super wertvoll, ne? Aber die Bundestagswahlprojektgruppe, die feiere ich irgendwie immer noch so, ne? Die ist natürlich auch noch nicht lange her. Aber es war einfach so cool, weil wir relativ schnell handeln mussten, weil ja dann doch unerwartet schnell eben zu Neuwahlen aufgerufen wurde, einfach weil die Regierung es nicht mehr bis zum Ende geschafft hat. Und wir haben so viel an Informationsarbeit geleistet und auch natürlich Kontaktaufnahme zu potenziellen MDBs. Und wir sind im Koalitionsvertrag, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Berufe es gibt, aber die meisten sind da nicht. Das feiere ich immer noch und freue mich dran. Ja, schön, ne?
Auf jeden Fall. Ja, wer dazu sich nochmal informieren möchte, in unserer ersten Podcast-Folge haben wir das nochmal ganz detailliert beleuchtet. Ich fasse jetzt nochmal die wichtigsten Punkte dieser Folge für euch zusammen. Die Möglichkeit der Organisation in Verbänden ist im Grundgesetz verankert. Durch die Verbandsarbeit haben wir eine gemeinsame Stimme gegenüber Politik und Krankenkassen und können dadurch eine einheitliche Vergütung durch Rahmenverträge erreichen. Die Ausbildung der Logopäden ist einheitlich geregelt. Das haben unsere Vorgängerinnen schon geschafft. Und wir arbeiten daran, dass im gesamten Feld der Logopädie und Sprachtherapie die Ausbildung vereinheitlicht und hochschulisch wird. Wir haben Leitlinien, Richtlinien zur Weiterbildung und eine Berufsordnung, die dafür sorgen, dass die Versorgung bundesweit relativ einheitlich erfolgt. Zudem sorgt der DBL dafür, dass sich seine Mitglieder untereinander austauschen können und so gemeinsame Themen diskutieren und Lösungen finden. Und wenn sich alle Logopädinnen und Logopäden in Verbänden organisieren, haben wir eine noch stärkere Stimme und können noch besser für unsere Berufsgruppe eintreten. Wenn du also noch kein Mitglied im Berufsverband bist, dann ist jetzt der Zeitpunkt, an dem du darüber ganz intensiv nachdenken solltest.
Ja, Verbandsarbeit. Das ist ja Motto dieses Monats sozusagen für uns. Und damit geht's in der nächsten Folge weiter. Da haben wir einen neuen Gast, meine wunderbare Kollegin Heidemarie Büchner, Vizepräsidentin unseres Verbandes, und die schaut mit dir, glaube ich, die Strukturen an, ne? Also wie arbeiten wir und welche Möglichkeiten gibt es mitzumachen und wie funktioniert eigentlich so ein Verband? Das sind in der Hauptsache eure Themen, richtig?
Ja, genau. Wir schauen uns das Konstrukt DBL mal an und wollen das so ein bisschen aufdröseln, damit es eben für alle auch verständlich wird.
Ja, Ja, und da, ich finde das gut. Also ich bin da ja nicht dabei, aber ich bin ganz gespannt, weil ich das so göttlich finde, wie viele Nischen es gibt. Ne? Also diejenigen, die halt wissenschaftliche Expertise haben, die finden einen Bereich, in dem sie mitmachen können. Und diejenigen, die halt wirtschaftlich und unternehmerisch Expertise haben und die auch teilen wollen oder weiterentwickeln wollen, die haben andere Möglichkeiten zu machen und das mal ja so aufzudröseln, sagtest du? Das ist richtig gut. Ich wünsche euch viel Spaß miteinander.
Danke. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.